Danke vielmals, Ruben. Danke, Sonja und Bea, für euer Vorstellen von OM. Ich muss sagen, zuerst mal zu Ihnen, ich kenne Sie über 15 Jahre jetzt oder noch länger, fast 20 Jahre. Und ich bin nicht nur der Chef, ich denke, wir haben ja eine Freundschaft entwickelt, wir haben über viele Jahre vieles erlebt, herausforderndes. Und ich staune immer wieder, wie wichtig eure Funktion ist. Wenn ich zurückschaue, denke ich, das Herzschlag von OM ist eigentlich der, dass wir jungen Leuten einfach mal die Möglichkeit geben, rauszugehen, die Welt und Gott zu entdecken, für ein Jahr oder für zwei Jahre. Das hat mir selber mein Leben verändert. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich unsere Gemeinde anschaue, ich bin jetzt in Zürich in der Gemeinde dabei, dass die jungen Leute, die heute Verantwortung übernehmen, das sind alles Leute gewesen, die für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre mit OM oder mit einer anderen Mission sind draussen gewesen. Irgendwie haben die etwas entdeckt, wo sie dann wieder zurück einspeisen können in die Gemeinde. Aber es ist echt schwierig geworden heutzutage. Einerseits merken wir, wenn man im Ausland lebt, ist es nicht mehr so einfach wie vor 15 Jahren. Darum auch die Aufgabe, die Sonja macht, ist eine Herausforderung. Immer mehr geworden. Ihr hört es vielleicht, für Auslandsschweizer generell ist es ein Problem heute. Man kann zum Beispiel keine Bankkonto mehr führen, wenn man im Ausland sitzt und so weiter. Das war früher ganz anders gewesen. Und da gibt es x Fragen über Versicherungen und andere Sachen, die man einfach auch mit begleiten muss. Darum ist es eine aufwendige Arbeit geworden. Und das andere ist auch, dass viele heute sagen, ach, was muss ich ins Ausland gehen, es gibt ja genug da. Und darum auch der Bereich Mobilisierung. Und da zu merken, dass jemand wie Bea uns enorm hilft und auch wieder in einer Veränderungsphase drin ist, uns zu helfen, gerade so mit einer Armutssimulation, mit Theaterspielen, wo übrigens nicht nur für Jugendgruppen gilt, wir können es auch als ganze Gemeinde mal machen. Dass wir auch Erwachsenen merken, was es heisst, in einem armen Gebiet zu sein. Und so bin ich euch dankbar für die jahrelange Unterstützung auch von der Bea und von der Sonja, die ihr gegeben hat. Ich bin enorm dankbar für eure Gebete, die ihr für sie habt. Und so bin froh für jedes, das sie finanziell unterstützt und hinter ihnen steht. Und wenn jemand gerne möchte, darf er auch neu steigen oder zusätzlich dazugeben, um ihnen Mut zu machen, ihre Aufgabe. Ja, wir sind auf einer Mission miteinander. Und die Frage ist, wie ist die Mission? Oder was ist die Motivation von dieser Mission, die ich mache? Und ich musste fast schmunzeln, als ich das Thema gewählt habe, bin ich gerade unterwegs gewesen auf das Schiff. Ich war 10 Jahre lang im Vorstand gewesen von der Schiffsarbeit. Wir haben die Logos Haupt, das Schiff, das mit 400 Mitarbeitern unterwegs ist und jetzt gerade in Südamerika ist. Und eigentlich war meine Motivation, die eigentliche, die ich hätte sollen haben, dass ich im Vorstand meine letzte Sitzung hatte. Ich habe nach 10 Jahren gesagt, ich höre auf im Vorstand und die letzte Sitzung war noch auf dem Schiff in El Salvador gewesen. Aber ich habe gemerkt, eigentlich habe ich eine Schattenmission. Nämlich meine Tochter ist auf dem Schiff. Und die eigentliche Motivation war eigentlich nicht die Sitzung selber, sondern dass ich meine Tochter treffen kann, die seit 2 Monaten jetzt im Einsatz steht und für ein Jahr den Einsatz macht. Und ich habe wieder gemerkt, was für eine Mission auch gerade das Schiff hat. Einfach zum kurz erzählen, ich bin mit meiner Tochter einen Ausflug machen, einen Tag. Dann sind wir ins Stadtzentrum gekommen mit einem Shuttlebus. Wir zum Bus müssen vom Hafen ins Zentrum gehen. Dann denke ich, hey, wieso stehen da Tausende in der Kolonne an? Ist im Stadtpark wirklich kilometerlange Schlangen, die dort gestanden sind. Ich denke, was ist das? Bis ich realisiert habe, hey, die warten alle darauf, sich einzuschreiben, für auf das Schiff einen Besuch zu machen. Kilometerweise Schlangen. Ich habe von einer Schulklasse gehört, dort in der Stadt Alcahuatla, die haben von morgen um 7 Uhr bis Nachmittag um 3 Uhr gewartet und sind dann frustriert heimgegangen, weil sie immer noch nicht sind dran kommen. Es sind über 7'000 Menschen sind an diesem Tag auf das Schiff gegangen. Sie hatten die Möglichkeit gehabt, Bücher zu kaufen, den Jesus-Film anzuschauen, die Geschichte vom verlorenen Sohn können zu bestaunen mit Bildern und mit Leuten können über das Evangelium zu reden. Das ist doch unsere Mission, wo wir drin sind, aber wo wir dran sind. Aber dann gibt es das andere von der Schattenmission. Und wenn wir unser Leben ein bisschen anschauen, vielleicht mal ganz öffentlich, wissen wir haben gerade ein Problem als Christen. Wir hören zum Beispiel die Situation von Bill Hybels, wo im Rahmen von dieser ganzen MeToo-Bewegung, die in den USA gestartet hat, plötzlich auch seine Leidenschaft, sein ganzes Werk plötzlich in Frage gestellt wird aufgrund von seinem Verhalten. Wir hören von der katholischen Kirche, die angegriffen wird wegen Missbrauch von Kindern durch Priester. Und ich weiß nicht, wenn ihr so ein bisschen zurückdenkt, die ein oder anderen, die Leute kennen über viele Jahre, wo es Leute hatten, die Vollgas mit Jesus unterwegs waren und plötzlich irgendwann abgeschweift sind, weggegangen sind vom Glauben. Ich habe das selber entdecken in meinem Leben, dass ich manchmal nicht die richtige Motivation habe. Ich weiß noch mal, wo ein Sektenexperte gefragt wurde, wieso gehen so viele Menschen, junge Menschen, in extreme Gebiete? Das denke ich, wo ein paar Schweizer sind entführt worden. Hat der Sektenexperte gesagt, zum Tagesanzeiger damals, zum Journalist, ihre Motivation ist die, dass sie möglichst viele Punkte für den Himmel gewinnen. Dann hat er gefragt, ja, wer ist denn da so führend, dieser Bewegung? Und dann hat er gesagt, ja, IMM und OM. Und dann hat der Tagesanzeiger mir angerufen und gefragt, ja, stimmt das? Und ich habe zuerst laut müssen lachen und gesagt, nein, also ich habe jetzt fast 100 Leute mit ihnen ein Interview geführt, die die Mission haben wollen, aber so jemanden habe ich jetzt noch nie getroffen. Aber ich weiss von Leuten, die gekommen sind, weil sie grundsätzlich mal einfach Abenteuerlust hatten. Das war eigentlich ihre Motivation. Und es hat doch die ein oder andere gegeben, wo ich gemerkt habe, ah, eigentlich die Motivation war eigentlich, irgendeinen Lebenspartner zu finden. Ich habe meine Frau übrigens auch gefunden in der OM. Und habe gemerkt, das war auch bei mir ein bisschen vorhanden gewesen. Wir sind unterwegs mit Gott und merken trotzdem, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, wo wir nicht das machen, was wir eigentlich wollen machen. Und Ausgangslage ist für mich eine Aussage, die der Apostel Paulus eigentlich gemacht hat. Ich glaube, dass die Bibel wirklich realistisch ist. Und der Apostel Paulus, einer, der erstaunlich geleistet hat, wie kaum jemand eigentlich im Reich Gottes, er sagt von sich selber das Folgende: Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse und tue es dennoch. Und das fängt manchmal schon im Kleinen an. Wir nehmen uns vor, top fit zu sein und trainiert und nehmen trotzdem immer den Lift. Wir wollen abnehmen und können doch nicht widerstehen, wenn da ein Stück Kuchen liegt. Oder in meinem Fall ein Apizellerbiber. Oder wir wollen die Eltern respektieren, aber reklamieren trotzdem immer wieder, wenn sie über die Zimmerordnung ausrufen. Wir wollen Erfolg haben bei den Prüfungen, aber wir müssen trotzdem noch zuerst das Computergame fertig spielen, bevor wir lernen. Wir wollen unserer Familie genug Zeit geben, und können doch nicht aufhören mit Arbeiten im Geschäft. Wir wollen Gott mehr kennenlernen und kommen nicht vom Fernseher weg oder vom Computer. Wir möchten mehr über Jesus wissen und vielleicht wissen wir heute mehr über Donald Trump als über Jesus. Was ich jetzt aufgezählt habe, ist grundsätzlich ja nicht schlecht. Aber ich denke, wenn wir nicht eine klare, authentische Mission haben, wo ich weiss, Gott hat mich für diesen Zweck hierher gestellt, für das bin ich da, dann laufe ich in Gefahr, einen Ersatz zu suchen oder einen Ersatz zu finden. Es hat einen inneren Autopilot, der anfängt, dass ich mich um Sachen drehe, die eher wertlos, selbstbezogen und ein bisschen dunkel sein können. Und so kann es manchmal passieren, dass unser Leben, unsere Ziele, unsere Vorsätze ins Wanken kommen. Und dass manchmal etwas in uns innen ist, wo dunkle Triebe, wo innere Sachen, wo plötzlich die Führung übernehmen können. Die Autorin Ruth Barton hat von Haien gesprochen. Bei unserem Leben gibt es so Haifischbecken und wir müssen aufpassen, dass die Haie nicht rauskommen. Wir scheinen manchmal nach außen, nach ehrenwerter Mission zu folgen und dann scheitern wir an einem gewissen Punkt. Wenn wir zum Beispiel den Mose anschauen, der Mose, ein Mann, der unglaublich viel gemacht hat, er ist eigentlich am Anfang gescheitert. Er hat einen starken Gerechtigkeitssinn gehabt. Und er hat mit 40 gemerkt, ich will mein Volk befreien. Und was hat er gemacht? Es ist sein Heim vorgekommen. Seine Schattenmission. Sein Gerechtigkeitssinn war so stark, dass er den ägyptischen Aufseher umgebracht hat. Die Folge davon war, er hat es eigentlich mit eigener Kraft machen. Er hat ihn umgebracht und musste fliehen. Für 40 Jahre. Wir alle haben manchmal Sachen in unserem Leben, die vorkommen und plötzlich explodieren können. Bei Mose ist es zum Glück am Anfang passiert. Und Gott konnte ihn dann brauchen. Ich werde euch mit euch kurz eine Geschichte anschauen, die sonst nicht so oft gebraucht wird. Und zwar aus dem Buch Esther. Das Buch ist prägt von Missionen und Schattenmissionen. Es ist eigentlich interessanterweise das einzige Buch, wo das Wort Gott nie vorkommt in der Bibel, in diesem Buch. Aber gleichzeitig tut Israel aufgrund des Esther-Buch das Purim-Fest feiern, ihr grosses Fest, das sie jährlich haben. Wir sehen hier verschiedene Personen, die ich anschauen möchte, mit ihren Missionen und Schattenmissionen. Sente ist der König Xerxes, damaliger Weltherrscher vom Persischen Reich. Wenn wir zurückschauen, über 127 Provinzen von der Türkei über Äthiopien bis nach Indien hat zum Persischen Reich gehört. Er war ein absoluter König, unantastbar, unermesslich reich und mächtig. Er hat ein 180-tägiges Fest durchgeführt für alle Noblen. Und es war klar, was für eine Mission ihn getrieben hat. Im Kapitel 1, Vers 4 heißt: Er ließ den Glanz und die Pracht seiner Majestät sehen. Er hat allen wollen zeigen, dass er der King ist. Und dann hat er nach diesem 180-Tag für die Noblen noch ein Fest quasi für das gemeine Volk durchgeführt in der Hauptstadt Susa. 7 Tage lang. Alles vom Feinsten, heisst es dort. Alle konnten noch kommen, konnten essen und trinken. Er steht im Zentrum. Er demonstriert seine Macht und all seinen Besitz. Wir können nur ahnen, wie der Zustand von diesen Leuten war nach 180 Tagen feiern und 7 Tagen vor dem Volk. Und jetzt hat der Xerxes, der König, ganz eine super Idee gehabt. Er hat die Idee gehabt, er könnte doch das Schönste präsentieren, was er hat. Das ist seine Frau Vasti. Nicht etwa, weil sie gescheit ist, sondern weil sie schön ist. Und ich glaube, das ist der erste MeToo-Moment geworden in der Geschichte. Sie hat sich geweigert. Und ich muss sagen, sie hat mein vollstes Verständnis. Ich meine, wer will schon vor einer Horde von besoffenen Männern sich präsentieren, als wie hübsch was sie ist? Und wie agiert der allmächtige König? Einsichtig, sagt, oh sorry, ich habe einen Fehler gemacht, das sollte ich nicht machen. Nein, wir sehen, er hat einen totalen Wutausbruch, Zornanfall. Warum? Weil seine Frau Vasti seine Schattenmission aufgedeckt hat mit ihrer Verweigerung. Er hat die Nation mit seinem absoluten Reichtum und Besitz beeindrucken. Aber mit dieser Verweigerung hat seine Frau total schwach ausgesehen. Er, der absolute Herrscher war über das grösste Reich, der damaligen Zeit, wo alles unter Kontrolle hat, ist er wirklich geeignet, so ein Reich zu führen, wenn er nicht einmal seine Frau unter Kontrolle hat? Wenn nicht einmal sie ihm folgt, wie kann er denn wirklich herrschen sie über so 127 Provinzen? Die Folge davon war, er hat sie entlassen. Er hat das Gesicht verloren. Das Problem war, er hatte nur Berater um sich herum, die ihn in seiner Schattenmission unterstützen und nicht hinterfragen. Und die Folge davon war, mir ist auf die Brutsuche gegangen in 127 Provinzen. Quasi eine Miss-Persien-Wahl hat stattgefunden. Und da kommt die Esther. Die Esther, eine junge, hübsche Frau, bildhübsch, sie hat nach einem Jahr Vorbereitung. Also ich sage nie mehr etwas, wenn jemand in meiner Familie ein bisschen länger im Bad braucht, um sich vorzubereiten. Übrigens habe ich mal diesen Spruch gelesen, ich weiß nicht, ob der auch schon gesehen hat. Wenn der ein Mann sieht auf der Straße, der ein bisschen verwahrlost aussieht, heisst nicht unbedingt, dass er obdachlos ist, es könnte sein, dass er ein Vater ist von 3 Töchtern und nur ein Badzimmer hat. Aber jetzt... ein Jahr Vorbereitung, um sich nachher dem König zu präsentieren. Sie gewinnt und wird vom König zu seiner Frau auserkoren. Und ihre Karriere ist unüblich. Ihre Mission scheint eigentlich klar zu sein. Dem König zur Seite zu stehen, als sein neuer Besitz, als neues Schmuckstück. Wir können jetzt hier abbrechen und sagen, wie wir Märchen, und sie lebten hinfort glücklich zusammen bis ans Ende ihres Lebens. Aber da kommt der Nächste ins Spiel, der Haman. Oberste Chefbeamte vom König Xerxes in dem persischen Reich. Im Gegensatz zum Xerxes war er ein starker Leiter. Er wusste, was er wollte, nämlich Macht und Respekt. Und wehe, er ist nicht respektiert worden. Und da ist ein Jude, der Mordechai, der ihn fast zu Weissglut hat getrieben, weil sich der nie von ihm hat verbeugt. Ich glaube, Haman, seine Schattenmission ist ähnlich von einer Schattenmission, die viele heutzutage in unserer Gesellschaft haben. Was er hat, hat ihm nicht genügt. Er hat mehr wollen. Mehr Respekt, mehr Macht, mehr Reichtum, mehr Applaus, mehr Status, mehr Ehre. Statt dass er seine wahre Mission ausfüllt, und zwar gerecht über das ganze persische Reich zu regieren und zu verwalten, was er machen soll, will er mehr. Er will nicht nur den Mordechai vernichten, nein, er will gerade sein ganzes Volk, alle Juden, vernichten. Und sein Unternehmen weitet sich zu einem ungeheuer gefährlichen Projekt aus. Er bringt den König Xerxes so weit, eine Verfügung zu schreiben, dass man zu einem bestimmten Termin alle Juden im persischen Reich umbringen wird. In unseren Augen scheint das heute fast irrational. Aber die Weltgeschichte hat gezeigt, dass es immer wieder passiert ist. Es gibt Menschen, die sich von ihrer Mission, die sie eigentlich hätten sollen haben, abbringen und eine Schattenmission sie treibt und übernimmt. Und zu unerklärlichen Entscheidungen und zu entsetzlichen Taten führt. Und Schattenmissionen haben ein enormes Zerstörungspotenzial. Das sehen wir heute in der Politik. Das sehen wir im kleineren Rahmen in der Familie, im Betrieb, mit den Leuten, die wir zusammenarbeiten, in der Schule. Der Haman hat es durchgesetzt beim König Xerxes, dass die Vernichtung auf einen bestimmten Termin festgelegt wird. Und jetzt kommen wir zur letzten Person, das ist der Mordechai, ein jüdischer Beamter. Er war der Ziehvater, hat man gesagt, von der Esther, hat sie wie adoptiert, weil ihre Eltern frühzeitig sind gestorben. Er scheint ein Mann zu sein, der seine Mission kennt und Gutes tut. So hat er zum Beispiel schon viel vorher einen Mordanschlag, ein Komplott gegen den König verhindern. Und das ist in den Annalen festgehalten worden, die Königsannalen. Aber man hat es vergessen und der Mordechai hat da nicht reagiert. Aber der Mordechai hat realisiert, wo das der Haman hat umgesetzt, dass er an einem bestimmten Termin alle Juden umbringen, dass eigentlich seine Ziehtochter Esther an einem Schlüsselort sitzt. Er weiß schon, eigentlich, einzig ist Gott fähig, sein Volk zu retten. Aber er braucht uns Menschen dazu. Und könnte es nicht gerade sein, dass jetzt die Esther, Schönheitskönigin und die neue Königin vom Kaiser, vom Xerxes, dass sie könnte die sein, wo könnte das Volk retten. Und er sagt ihr, du musst mit dem König Xerxes reden, damit er seinen Befehl zurücknimmt. Und Esther, die winkt zuerst ab. Der König hat sie seit 30 Tagen nicht mehr empfangen. Er hat ihr ein ganzes Haarrennen nebendran. Und ein unerwartetes Erscheinen beim König könnte je nach Laune sogar ihren Tod bedeuten. Es war das höchste Risiko, je nach Laune. Und der König, zu damaliger Zeit, war sehr launisch. Er hat gesagt, zack, brauche ich nicht mehr. Aber der Mordechai insistiert. Er fordert Esther raus mit dem folgenden zwei Versen.
Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Deste hat sich müssen der eigentlichen Frage stellen, was ist meine wahre Berufung, meine Mission, da, wo mich Gott hergestellt hat. Und die Frage geht uns alle an, auch heute. Was ist deine Mission, da, wo dich Gott hergestellt hat, heute? Für was will Gott dich brauchen und einsetzen? Was ist die wahre Berufung? Dank Mordechai ist Esther schlussendlich bereit, ihre Schattenmission zu loslassen und ihre wahre Mission anzunehmen. Der Gegensatz von ihr haben wir auch im Alten Testament, das ist der Samson, der sie nicht loslassen konnte, seine Schattenmission. Und Delilah ist erlegen. Esther realisiert aber, dass sie den Auftrag nie allein mit ihrer Intelligenz erledigen kann und mit ihrer Schönheit. Was braucht sie? Und wir sehen ein eindrückliches Statement von ihr. Sie sagt zu Mordechai: Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Esther hat es gepackt. Aber sie weiß, ich kann es nicht mit eigener Kraft. Ich kann es nur, wenn Gott mir die Kraft dazu gibt. Nur wenn Gott mit mir ist und dafür müsst ihr beten für mich. Und dann macht sie es aber brillant. Sie geht zum König. Der ist überrascht, dass sie plötzlich auftaucht und gewährt ihr zuerst Audienz. Und Esther lässt ihn ein, zusammen mit dem Haman zu einem Bankett. Clever. Absolut. Sie kommt nicht mit der Tür ins Haus rein. Sie lädt nie zu einem Bankett. Und der König, weiss man, hat noch nie ein Bankett ausgeschlagen. Das ist sehr weise. Übrigens kann man das Buch SO nach Bankett einteilen. Und nach dem Bankett, am Ende von diesem Bankett, fragt der König sie nochmal, was sie denn will. Und sie bittet ihn, am nächsten Abend nochmal zu einem Bankett zu kommen. Und dann würde sie ihm sagen, was sie wünscht. Es ist wie eine dramaturgische Steigerung. Und sie alle gehen nach Hause, gehen Hause zu. Und Haman ist glückselig. Er geht heim. Aber auf dem Weg ärgert er sich schon wieder über den Mordechai. Über den Jud, der einfach sich nicht vor ihm verbeugen will. Und er beschließt, in dem Moment noch einen Galgen für den Mann aufzustellen. Und am nächsten Morgen würde er gerade zum König gehen und ihn um ein Todesurteil beim Mordechai zu bitten, dass er es gefällt wird. In der gleichen Nacht kann der König nicht mehr schlafen und lässt sich aus den Annalen vorlesen, was in der Vergangenheit passiert ist. Da wird ihm die Stelle vorgelesen, wo eben der Mordechai herausfinden konnte, dass ein Mordanschlag auf ihn geplant war und das verhindert hat und damit eigentlich sein Leben gerettet hat. Und der König realisiert, oh, ich habe ja dem Mann gar nie Danke gesagt, dass er das gemacht hat. Und ab da wendet sich die Schattenmission vom Haman. Statt den Todesbefehl für den Mordechai zu erhalten, wird er nachher gebeten, den Mann durch die ganze Stadt zu führen. Der König fragt ihn, jemand, der mir etwas Gutes da hat, was würdest du dem am liebsten machen? Und er sagt, dass er geehrt wird, durch die Stadt geführt wird und alle sich vor ihm müssen verbeugen. Und der Haman hat natürlich an sich selber gedacht. Und dann sagt der Xerxes, nein, ich rede von Mordechai. Und du machst es jetzt gerade, du führst ihn durch die ganze Stadt durch und alle Leute müssen sich vor ihm verbeugen. Schattenmissionen hat dazu geführt, dass nachher beim Nachtessen der Haman, der nachher zum zweiten Bankett gekommen ist, sehr ernüchtert über das, was er machen musste, hat Esther offenbart, dass er eigentlich der ist, der versucht, die Juden zu zerstören. Und schlussendlich endet der Haman selber am Galgen. Das, was er für den anderen geplant hat, hat ihn eingeholt. Eigentlich hat ihn seine Schattenmission eingeholt. Das, was er sich für andere gewünscht hat, ist ihn gewesen, was es getroffen hat. Und ich glaube, Schattenmissionen haben mindestens ein Opfer. Am Schluss bin ich selber, der die Schattenmission folgt. Und es gibt aber verschiedene Schattenmissionen heute, wo wir in Gefahr sind, denen zu folgen. Der John Ortberg hat das mal so ein bisschen aufgeführt in 10 Möglichkeiten von Top-Schattenmissionen. Das Erste, was uns quasi als Schattenmission immer wieder steuern kann, auch als Christen, ist Sicherheit und Gesundheit. Ich habe gerade diese Woche meinen Buchhalter. Ich habe einen neuen Buchhalter. Und der muss damit schlagen, dass wir manchmal wirklich vom Glauben leben. Wir haben momentan ein riesiges Defizit, wie noch selten, bei OM Schweiz. Und er ist zu mir gekommen, diese Woche gesagt, Markus, ich muss mit dir reden. Ich habe abgehakt und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Am Schluss hat er gesagt, du musst Leute entlassen. Wir können so nicht mitmachen. Obwohl wir gerade eine grosse Gabe bekommen haben, 2 Tage vorher. Gesagt, ich kann seit einem Monat nicht mehr schlafen. Das ist unmöglich, so können wir nicht leben. Und er hat dann mit dem Gerät gesagt, schau, ich kann schon schlaflos in Nacht, das reicht, wenn ich allein nicht mehr schlafen kann, kann du wieder schlafen. Es ist meine Verantwortung als Geschäftsleiter, mit dem können umzugehen. Aber gleichzeitig auch zu merken, wie stark manchmal so ein Treiber mich dazu führen kann, dass ich vielleicht Entscheidungen fällen, wo Gott gar keine Rolle mehr spielt, sondern mehr meine Sicherheit. Als Zweites ist beschäftigt. Ist mir passiert. Im letzten Jahr hatte ich so viele Sachen gehabt. Schlüsselpersonen sind ausgefallen. Ich habe angefangen, so viel zu arbeiten, dass ich die wichtigsten Personen in meinem Umfeld vergessen habe. Keine Beachtung mehr geschenkt habe und vor den Kopf gestossen habe. Und ich musste Buße darüber tun. Eine Dritte kann sein, Kontrolle wollen zu behalten. Ja, nicht Kontrolle verlieren. Es könnte ja sein, dass Gott etwas ganz Verrücktes mit mir macht. Geld und Besitz können ein Treiber sein. Oder es geht um mich. Und wehe, ich bin nicht im Zentrum von etwas, von einem Projekt, von etwas, was man miteinander macht. Und ich glaube, manchmal, gerade wenn man so ein Projekt hat, wie Live on Stage, wo man miteinander auf irgendwo hergeht, da kann es manchmal sein, dass so Treiber manchmal so vorkommen können. Oder versteckt auch können, Sachen prägen, die gefährlich sind. Oder du Abhängigkeiten, Sucht pflegen. Oder ich sage, morgen denke ich dann darüber nach. Heute noch nicht, aber morgen dann. So, lieber können Sachen rausschieben. Oder dass man Konflikt ausweicht. Das habe ich müssen lernen als Leiter. Wenn du Konflikt ausweichst, irgendwann kommen dich eben zurück. Und zwar 10-fach. Als wenn man es am Anfang hätte angepackt. Oder eine Schattenmission kann sein, zuerst Karriere, dann Menschen. Und der letzte ist Shoppen. Wir reden nicht vergeben von Einkaufstempel. Schattenmissionen, die gibt es auch sonst in der Bibel. Es gibt Menschen, die diese Schattenmissionen erlegen, zum Beispiel Adam und Eva. Hat Gott wirklich gesagt, dass es so ist? Oder der Judas Iskariot, wo vielleicht Geld und Bedeutung wichtig war. Oder Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, wo Angst haben wollen erscheinen, als sie eigentlich waren. Etwas vorgeheuchelt haben, was eigentlich nicht so war. Dann ist meine Frage ja bei Jesus. Wie sieht es denn bei Jesus aus? Hat Jesus auch eine Schattenmission gehabt? Was denkt ihr? Er war ja ganz Mensch. Und wenn jeder Mensch, ich Ich bin überzeugt, jeder Mensch hat seine Schattenmission oder Schattenmissionen. Was war denn bei Jesus gesehen? Was hat ihn bedrängt? Ich glaube, er hat eine gehabt. Und zwar ist er immer wieder genau auf dieser herausgefordert worden. Nämlich die Versuchung, Messias zu sein, ohne zu leiden. Ein Messias ohne Kreuz. Es gibt doch einen einfacheren Weg als den Weg über das Kreuz. Es fährt an in der Wüste. Hey, du bist doch der Sohn Gottes, du musst doch nicht hungern. Sag doch zu diesen Steinen und da ist der Food. Oder kannst du dich abstürzen lassen und die Engel werden dich tragen. Oder beug dich einfach vor mir und dann gehört alles dir. Oder wo Jesus dreimal sein Leiden angekündigt hat, müsst ihr es mal lesen in der Evangelie, wenn dreimal tut Jesus sein Leiden angekündigt und jedes Mal reagieren die Jünger total falsch. Total falsch. Zuerst mal der Petrus, das kann gar nicht sein. Und wie ist die Reaktion von Jesus? Gang weg von mir, Satan. Er hat wie seine Schattenmission müssen konfrontieren. Das ist nicht mein Weg, wo du da vorschlagst, Petrus. Und selbst wo Jesus noch am Kreuz hängt, wird er versucht, wird ausgespottet. Schau doch, anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Wenn doch du Messias willst, dann. Jesus hat sich seiner Schattenmission konfrontiert, aber er hat sie bezahlt mit einem unglaublichen Preis. Wir können das gar nicht ermessen. Aber es ist ein Preis, der für alle Ewigkeit gilt. Er hat den Kelch getrunken. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er eben gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er ist der, der es geschafft hat, seine Schattenmission zu bezwingen. Ohne das Opfer, das Jesus gebracht hat, hätten wir heute keinen Zugang zu Gott und zu seinem Geist. Aber dank dem, dass es Jesus gemacht hat, bekommen wir die Kraft, auch unsere eigene Schattenmission, die uns vielleicht lauert in unserem Leben, wo uns manchmal von Gott wegziehen wo uns unsere eigene Agenda folgen, nur mit seiner Kraft schaffen wir es, die Schattenmission zu bekämpfen und zu helfen, dass wir nicht selbstbezogen leben wie ein Xerxes und egoistisch oder machthungrig und unersättlich wie ein Haman. Und ich glaube, dass wir alle wie die Esther sind, dass wir auch Mordechai in unserem Leben brauchen. Und das müssen wir uns fragen, was ist meine Mission? Wo jeder von uns hat eine Mission. An dem Ort, wo du bist. Mit den Menschen, wo du mitten unterwegs bist. Ich glaube, dass Gott mit dir zusammen eine Mission hat. Und Gott will dich brauchen. Und sogar weiterführen. Aber die Frage, welche Schattenmission gefährdet denn dich? Wo bist du in Gefahr? Aber dann auch die Frage stellen, gibt es auch Mordechais in meinem Leben? Leute, die mir mal sagen können, hey, aber was ist da machst du jetzt, aber was ist los mit dir? Leute, die dir können sagen, hey, was ist du da gemacht hast, ist jetzt gar nicht schön. Oder irgendetwas stimmt nicht in deinem Leben, was ist es genau? Und ich glaube, dass wir solche Menschen in unserem Leben brauchen, die uns auch wieder auf Kurs bringen können und helfen, dass wir diesen Weg gehen. Gott wird uns einsetzen mit dem, was wir haben. Er weiß um unsere Schattenmission und es bringt nichts, jetzt zu stecken. Darum möchte ich dir Mut machen, such dir vielleicht einen Mordechai und red mit ihm darüber. Überleg bei dir selber, wie du dein Leben wieder kannst ausrichten auf Gott und durch ihn erfahren, wie er dich braucht. Ich will abschließen einfach mit der kurzen Geschichte von meiner Tochter, wo ich fast ein bisschen stolz war, weil meine Tochter eigentlich, sie steht nicht gerne vor den Leuten her. Sie ist sehr introvertiert, wart nicht viel zu sagen. Und ja, sie hat auch, ihre Schattenmission war ein bisschen gegangen auf das Schiff, es gefällt mir dort, weil die Leute sind so lieb mit mir. Und dann habe ich gehört, am letzten Sonntag war sie in einem Einsatz, in einer Kirche für über 300 Leute, zusammen mit Dan und Susie Potter, für die sie kennen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen Zeugs machen. Und dann habe ich gesagt, ja, was für Zeugs? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe etwas müssen sagen. Und ich gesagt, ja, was hast du denn sagen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe aus meinem Leben können erzählen, was ich da jetzt da hier auf dem Schiff so alles erlebe und darum, was ich auf das Schiff bekomme. Und ich dachte, wow, meine Tochter, die sonst nie vor den Leuten hersteht, macht das vor 300 Leuten in Lateinamerika auf Englisch. Und Gott kann uns manchmal, ja, wir haben gewisse Motivationen, die uns dazu führen, etwas zu machen, aber dass wir die Mission von ihm packen und mit ihm unterwegs sein. Ich werde noch beten. Ich habe noch eine Zusammenfassung gemacht von der Predigt, das tue ich dann hinterherlegen, das dürft ihr gerne mitnehmen. Aber ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, ich werde dir Danke sagen, dass du uns kennst. Du hast, für dich ist nichts eine Überraschung, was mein Leben, unser Leben betrifft. Und ich werde dich bitten, Herr, dass du jedem hier hilfst, zu merken, Herr, du meinst es so gut. Aber du willst schon, dass wir unsere Schattenmissionen realisieren, die da sind, was mein Leben gefährden kann, in der Gemeinschaft mit dir, mit dem, was du mir beauftragt hast. Und ich werde dich einfach bitten, dass du uns hilfst, uns dieser Schattenmission zu stellen, mit deiner Kraft, mit dem, was du für mich gemacht hast. Dass wir dürfen wirklich authentisch unterwegs sein, als Menschen, um deine Mission können umzusetzen und uns nicht von der Schattenmission ins Stolpern zu bringen oder zu umfallen. Und so bitte ich um deinen Segen und ist wirklich für dich ganz gemein, dass du sie einfach segnest, auch im Blick auf das, was in den nächsten Wochen, Monaten kommt. Auch mit Live on Stage, mit anderen Aktivitäten. Ich bitte um deine Gegenwart, um deine Hilfe. Amen.